ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Lohaus.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sie sind Autorin, Sie sind Journalistin, Sie haben ein feministisches Magazin mitgegründet, das Missy-Magazin, das ist schon eine ganze Weile her. Und Sie setzen sich auch als Mitglied der Führung bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin für mehr Frauen in Führungspositionen ein. Soweit richtig oder habe ich was vergessen?
Das ist richtig, genau.
Ja, und morgen ist Weltfrauentag. Da, wo Sie wohnen in Berlin, da ist das auch ein Feiertag. Begehen Sie den auch so?
Ja, tatsächlich gibt es zahlreiche Demos. Ne? Also eigentlich haben wir schon gescherzt, dass es ein Problem ist, dass es jetzt ein Feiertag ist, weil natürlich auch die Schulen zu sind und die Kindergärten. Und viele benutzen das tatsächlich auch, um ja politische Botschaften zu senden und für Feminismus, für Gleichstellung, für ja die Rechte von Frauen auf die Straße zu gehen.
Genau, Sie werden ja auch oft als Feministin bezeichnet, bezeichnen sich, glaube ich, auch selber so. So der Feminismus, ist das eigentlich ein großes Phänomen, so ein breites Phänomen? Gibt es den Feminismus überhaupt?
Nein, den Feminismus gibt es nicht. Es gibt Feminismen tatsächlich. Ne? Also früher hat man ja auch vor allem eher von der Frauenbewegung gesprochen oder von der Frauen- und Lesbenbewegung. Mittlerweile umfasst, würde ich eher sagen, ist eine feministische Bewegung, die tatsächlich alle Geschlechter umfasst. Und tatsächlich ist sie ja so alt wie die Demokratie. Also es ist Bestandteil der Demokratie sozusagen dafür ja zu kämpfen, dass diese Rechte, die ja auch in unserem Grundgesetz verbrieft sind, eben tatsächlich für alle Menschen zugänglich sind und umgesetzt werden. Und in dem Sinne ja sollte es eine breite Bewegung sein. Sich als Feministin zu bezeichnen, löst immer noch bei manchen Menschen Unbehagen aus. Aber ich glaube, es gibt viel mehr FeministInnen da draußen, als sie es selber von sich sagen würden.
Ja, der Weltfrauentag ist ja auch schon vor ewigen Zeiten eigentlich ins Leben gerufen worden. Ich glaube, Clara Zetkin ist da die ursächliche Person. Sie haben Ende der Nullerjahre angefangen, sich mit Feminismus zu beschäftigen. Gab es da so ein auslösendes Moment?
Kein auslösendes Moment in dem Sinne, eher so eine Reihe von Erkenntnissen, sag ich mal. Ne? Also ich bin in den 90ern aufgewachsen, da haben wir ja gerade hier die Four Non-Blondes gehört, die ja auch sehr berühmt waren. Genau, das war meine Zeit. Und damals gab es, also da passt die Band tatsächlich gerade ganz gut rein, gab es ja dieses Phänomen der Girlies, nannte man das. Und also diese Vorstellung, okay, jetzt sind Frauen oben angekommen, sind selbstbewusst. Es gibt diese Bands, dieses Popkulturphänomen, Frauen in Führungspositionen, also, ist kein Thema mehr.
Fertig.
Genau, wir sind fertig damit. Ja. Und dann habe ich aber eben selber sozusagen an der eigenen Person gemerkt, dass das einfach nicht stimmt. Also ich habe dann sexistische Erlebnisse gehabt an der Uni oder im Beruf und so weiter. Und das kam ein bisschen später und so nach und nach. Und da ist mir dann der Groschen gefallen, sag ich mal. Und das hat mich auch ziemlich deprimiert und wütend gemacht. Und so kam es dann letztendlich zur Gründung des Missy-Magazins. Also um zu sagen, das ist ja auch vorrangig ein Kulturmagazin, so wie wir es damals gegründet haben, zu sagen, nein, das kann nicht sein, dass Frauen im Kulturbetrieb so unterrepräsentiert sind, nicht gehört werden, nicht gelesen werden, obwohl sie ganz tolle Literatur, Musik und so weiter schaffen und sich dafür einzusetzen. Das war dann der Auslöser.
Mhm. Wir greifen das vielleicht gleich nochmal auf und sprechen mal drüber, wie sich der Feminismus auch über die Jahre verändert hat. Weil die Frage wäre ja auch, gibt es da so eine Art Generationenkonflikt? Vielleicht können Sie das da vorweg schon mal beantworten. Weil es gibt ja das Missy-Magazin, das haben Sie gegründet. Es gibt auch noch andere Magazine, Edition F und so weiter. Mhm. Und da gibt es ja die Emma. Mhm. So das erste große, das alle kennen. Gibt es da auch Konflikte?
Es gibt die ganze Zeit Konflikte. Und zwar, ich habe ja auch ein Buch veröffentlicht zur feministischen Geschichte vor 2 Jahren und habe mir alles auch nochmal sehr genau angeguckt. Und die Konflikte haben mich besonders interessiert. Ne? Und es gibt eben schon immer diese Feminismen. Also es gab schon immer Konflikte, zum Beispiel, jetzt Sie haben Clara Zetkin erwähnt, früher ne, bürgerlicher Feminismus, Arbeiterinnen, die ganz andere Probleme hatten. Dann in den 70ern gab es die Debatten um Gleichheits- und Differenzfeminismus. Gleichheitsfeminismus, also Alice Schwarzer jetzt mit der Emma als Vertreterin des Gleichheitsfeminismus zu sagen, ja, es geht erstmal darum, ja, Frauen und Männer, dass sie das Gleiche machen können. Die Differenzfeministinnen haben gesagt, okay, Frauen haben so besondere Fähigkeiten oder ne, man muss das stärken. Und heute haben wir natürlich zum Beispiel Debatten um das Thema Selbstbestimmungsgesetz, Trans, also Rechte von Transpersonen, inwiefern ist das auch ein feministisches Anliegen oder nicht. Prostitution ist ein Thema, wo sich immer alle die Köpfe einhauen, sag ich mal. Jetzt dann das Thema Rassismus.
Vielleicht dröseln wir das, da waren schon ganz viele Spezialbegriffe jetzt dabei, Frau Lohaus. Vielleicht dröseln wir das gleich nochmal genauer auf. Feminismus früher und heute. Sie haben gerade gesagt, Frau Lohaus, Ihr Antrieb, sich mit Feminismus zu beschäftigen, das war auch ein Stück weit Wut. Braucht man diese Wut, um sich da engagieren zu können? Weil ich höre das ganz häufig, dass das der Antrieb ist.
Genau, also ich glaube, das ist so eine Urerfahrung, die sich bei ganz vielen politisch aktiven Personen einfach äußert, ne? Also das ist sozusagen ein Umgang mit den Verhältnissen und das dann eben konstruktiv zu nutzen, also nicht in der Wut zu verbleiben, sondern zu sagen, okay, ich mache da was mit, ich versuche halt die Verhältnisse zu verändern, ich schaue, geht's anderen Leuten auch so wie mir, ne? Also das ist ja auch, erstmal ist es eine eigene Erfahrung, da merkt man, aha, ich bin ja doch gar nicht alleine damit und daraus entsteht dann sozusagen eine soziale Bewegung, aber die ganz oft, jetzt nicht nur in Bezug auf Feminismus, vermute ich, dass immer diese persönliche Betroffenheit auch eine ganz zentrale Rolle spielt.
Sie haben auch gerade sehr, sehr speziellen Begriffen schon zum Ausdruck gebracht, wie sich Feminismus verändert hat. Ich würde es gerne ein bisschen vereinfachen versuchen. Mhm. Sagen wir mal so, was waren früher die Themen, Frau Lohaus, und was sind heute die Themen?
Also ich glaube, die Themen sind grundsätzlich immer ähnlich. Wenn man das jetzt so vereinfachen möchte, dann kann man sagen, naja, es geht immer um Repräsentation, um Teilhabe. Also inwiefern können welche Gruppen, welches Geschlecht hat Führungspositionen oder ich würde eher sagen Verantwortungspositionen. Ja, bei Führungspositionen denkt man immer so an DAX-Vorstände, aber ich würde zum Beispiel eben auch denken an Repräsentation in Parlamenten oder überhaupt überall dort, wo gestaltet wird oder Entscheidungen getroffen werden, sehen wir eben Unterrepräsentanzen von Frauen, aber eben auch von anderen, ne? Also hat auch was mit Klasse zu tun, mit Migrationsgeschichte und so weiter, Behinderung. Das ist schon immer ein zentrales Thema, ne? Dann gab es erstmal das Frauenwahlrecht und so weiter. Dann ein zentrales Thema ist das Thema, wer übernimmt Sorgearbeit? Ne? Weil Sorgearbeit, so wie wir uns entwickelt haben als Gesellschaft in der Industrialisierung, wird eben nicht bezahlt. Stattdessen gibt es eben die Erwerbsarbeit, die wird bezahlt. Von der wurden Frauen systematisch ausgeschlossen, auch von Bildungsinstitutionen. So, und das sind ja alles Prozesse, die sich immer weiterentwickeln bis heute. Aber bis heute eben nicht, also wurde nicht erreicht, dass es eben ausgeglichen wurde. Also diese Weichenstellungen damals im 19. Jahrhundert, kann man sagen, haben bis heute zu ungleichen Gewichtungen, Machtverteilungen, ökonomischen Verhältnissen und so weiter geführt.
Vielleicht können wir das gleich mal an einem praktischen Beispiel aufmachen. Sie waren ja gestern bei uns im SWR in der Sendung zur Sache Baden-Württemberg als eine von vier Frauen dort in der Diskussionsrunde. Und da gab es eine andere Frau, die also für die Kinder zu Hause geblieben ist, die das mit ihrem Mann gemeinsam selbst entschieden hat. Und dann ging es ja auch in der Sendung darum, wie kann man denn diese sogenannte Care-Arbeit, also die Sorgearbeit, wie kann man die irgendwie honorieren? Gibt es da konkrete Ideen, die vielleicht auch aus so einer feministischen Bewegung heraus dann kommen, zum Beispiel Rentenpunkte anrechnen oder vielleicht sogar konkret bezahlen?
Genau, das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel für einen zentralen Konflikt, einen feministischen Konflikt in den 70ern. Also ich hatte das ja genannt mit Gleichheits- und Differenzfeminismus. Und da gibt es völlig verschiedene Ansätze. Also ich glaube, die Analyse, dass das ein Problem ist, die teilen, also die haben beide Gruppen sozusagen geteilt. Aber die eine Gruppe hat dann eben gesagt, naja gut, dann sollen die Frauen halt, also im Zweifel ja auf Kinder verzichten und eben erwerbstätig sein. Dann löst sich das Problem, ist auch so. Also wir wissen zum Beispiel, dass es wird immer gesagt, Gender, also dass die Unterschiede zwischen Frauen und Männern so groß sind. Die Unterschiede sind aber tatsächlich vor allem groß zwischen Männern, kinderlosen Frauen, die sind viel näher an den Männern dran, und Müttern. Also Mütter sind die Gruppe, die ökonomisch wirklich sehr stark benachteiligt ist. Und dann soll man halt eben auf Kinder verzichten und arbeiten gehen Vollzeit. Und die andere Gruppe hat halt gesagt, nein, wir müssen eben die Sorgearbeit bezahlen. Zum Beispiel mit der Kampagne Lohn für Hausarbeit. Ne? Und das war ein feministischer Konflikt. Und meine jetzt Analyse einige Jahrzehnte später wäre zu sagen, wir brauchen so Yin und Yang, wir brauchen beides, ja, weil ich sehe nicht, dass, also ich habe ja selber auch Kinder bekommen, ich habe überhaupt nicht, ich war ja auch mal bei Ali Schwarzer und finde diese Idee, auf Kinder zu verzichten, wollte ich für mein Leben gar nicht. Ich bin sehr froh, dass ich Kinder bekommen habe, ich wollte aber auch immer berufstätig sein und im Endeffekt können wir uns schon oder sollten wir uns als Gesellschaft leisten, dass wir eben Frauen nicht damit alleine lassen, also indem wir eben eine hochwertige, gute, zuverlässige Kinderbetreuung haben, aber auch die Möglichkeit geben, zumindest für die Phase, wo die Kinder klein sind, sich anteilig zu kümmern. Zum Beispiel gibt es da so Ideen wie, dass man in Teilzeit gehen kann, so Lebenserwerbsarbeitszeitkonten und so weiter. Also da gibt es ganz viele Ideen aus diesem Differenzfeminismus. So die Mischung macht's, würde ich sagen. Ja? Weil damit decken wir, glaube ich, die Bedürfnisse der meisten Eltern ab.
Gerade war Bundestagswahl und der Wahlkampf, der hat sich hauptsächlich zwischen Scholz und Merz, also zwischen zwei Männern abgespielt und nur rund ein Drittel der Kandidierenden bei der Bundestagswahl, das waren Frauen. Ist die Entwicklung irgendwie anachronistisch oder hat sich da der Zeitgeist gedreht?
Naja, die Entwicklung war tatsächlich zu erwarten, ne? Weil wir wussten ja, also konnten ja ungefähr absehen, wer mit welchen Prozentanteilen ins Parlament gewählt wurde. Und tatsächlich hat das ganz viel mit den Parteien zu tun, die dann dort letztendlich im Parlament die meisten Stimmen haben, weil wir über die Parteien, ne? Parteien haben interne Quoten, also das sind die SPD, die Grünen und die Linke, die haben interne Quoten, die anderen nicht. Und je nachdem, wie sich sozusagen die Mehrheitsverhältnisse gestalten, gestalten sich auch die Frauenanteile. Und in dem Sinne, finde ich, sind wir noch relativ glimpflich durchgekommen aufgrund des Erfolges, unerwarteten Erfolges der Linken, die eben auch relativ hohen Anteil haben. Genau, aber damit hat es etwas zu tun. Da sehen wir, wie das so direkt wirken kann.
Das klingt aber so ein bisschen Sarkasmus durch jetzt auch in Ihrer Antwort oder so ein Galgenhumor ein bisschen. Ärgert Sie die Entwicklung, weil Sie jetzt so, also die muss Sie ja ärgern, aber die Frage wäre ja, die Quote, ist die wirklich entscheidend? Also sind Sie so eher für eine Quote, weil die Quote wird ja überall diskutiert, in Führungspositionen, in der Politik und.
Genau, also ja, tatsächlich finde ich, es wird immer überproportional viel über Quoten diskutiert dafür, dass wir sehr wenige haben. Ne? Das sind ja jetzt bei den Parteien sind das ja einfach freiwillige Entscheidungen, sich diese Quoten zu geben. Es sind keine gesetzlichen und gesetzliche Quoten gibt es sehr wenige. Und ich bin aber tatsächlich, also mit der EAF Berlin haben wir Expertisen, wie wir die Repräsentation erhöhen können. Und im politischen Bereich wäre ich sehr klar für Paritätsgesetze. Ne? Das wurde ja in Thüringen, Brandenburg auch auf Landesebene versucht, ist dann von den Verfassungsgerichten gekippt worden, was nicht heißt, dass man es nicht weiter versuchen sollte. Und Repräsentation, es ist einfach sehr wichtig. Ne? Wir wählen ja die VertreterInnen des Volkes. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir vielfältige Stimmen haben. Und die haben wir eben nicht. Also nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch in Bezug auf alle möglichen anderen Dimensionen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für die Demokratie, weil bestimmte Sichtweisen und Erfahrungen nicht wirklich mit einfließen in die Gestaltung unserer Gesellschaft. Und in dem Sinne wäre ich für den Bereich des Politischen auf jeden Fall für Prioritätsgesetze, die sicherstellen müssen, dass eben alle Parteien sozusagen entsprechend Frauen auch aufstellen müssen.
Wie viele Frauen erwarten Sie denn jetzt auf den Ministerposten in der kommenden Bundesregierung?
Naja, also es ging ja dieses schicke Foto viral mit Herrn Merz und seiner Führungscrew, sag ich mal.
Und es gab noch ein anderes von den Sondierungsgesprächen, an dem Saskia Esken als einzige Frau so ein bisschen abseits saß.
Genau, und das lässt nichts Gutes vermuten. Also ja, ich kann das tatsächlich jetzt schlecht absehen, aber ich schätze, er wird auf jeden Fall geringer sein als bei unserer jetzigen Bundesregierung.
Können Frauen denn eher Politik für Frauen machen? Oder im Umkehrschluss, Männer können die Frauen bei der Politik nicht mitdenken, wenn die in Entscheidungspositionen der Politik sitzen?
Also es ist natürlich jetzt kein, ich würde sagen, es ist kein Schwarz-Weiß, ne? Also natürlich können wir oder müssen wir ja auch verschiedene Interessen sozusagen müssen mitbedacht werden. Aber ein Beispiel, was noch nicht so lange her ist, wäre die Corona-Pandemie. Ich habe das ja selber erlebt als auch Mutter mit Sorgeverantwortung. Es hat mich so verwundert, wie es möglich war, Schulschließungen, Kitaschließungen in kürzester Zeit durchzuführen, ohne dass irgendwie geregelt war, wie gleichzeitig die Arbeit ausgeübt werden sollte. Ne? Also man konnte die Kinder ja nicht in den in die Abstellkammer stecken. Und also ich habe sehr lange gebraucht, um mich davon zu erholen, von dieser extremen Stressphase. Und das ging sehr vielen Menschen so. Und ich kenne sehr viele Eltern, also das betrifft nicht nur Frauen, die ja entsetzt waren oder sich die Haare gerauft haben, gefragt haben, wie kann das sein, dass Politik diese Perspektive nicht mit einbindet? So.
SWR1 Leute mit Stefanie Lohaus. Und wir gingen der Frage nach, machen Frauen bessere Politik für Frauen oder denken Frauen besser mit? Und das kann man ja auch so ein bisschen historisch herleiten, Frau Lohaus. Dazu haben Sie ja auch gerade was gemacht.
Mhm. Ja, genau. Ich habe gerade mit meinen zwei Kolleginnen von der EAF Berlin ein Buch herausgegeben zu Anders für die Macht, wie mutige Frauen für Gleichberechtigung in der Politik kämpfen und gekämpft haben. Und das wird eben sehr deutlich in diesem Buch, dass Frauen auch in ihrer Vielfalt, also wir haben ganz, ganz verschiedene Frauen aus verschiedenen Parteien, aber auch mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung, Transperspektive und so weiter im Buch vertreten. Und wie sehr das einen Unterschied macht. Ne? Also das beste Beispiel ist, finde ich, immer das Thema Vergewaltigung in der Ehe, das abgeschafft wurde, also ein Strafrecht kam, also dass es bestraft wurde 1997 und das war eine überfraktionelle Zusammenarbeit. Das wäre nicht durchgekommen, wenn nicht quasi sich die Abgeordneten anhand ihres Identitätsmarkers Frau sozusagen und dann natürlich auch und mit Unterstützung der Männer dort abgestimmt hätten, ja, den Fraktionszwang aufgehoben hätten. Und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass Politik möglichst vielfältig gestaltet wird.
Sie haben das auch anhand konkreter Politikerinnen, Persönlichkeiten auch aufgemacht. Mhm. Gibt es da so Leitfiguren für Sie als Frauenrechtlerin, wo Sie sagen würden, diese und jene Politikerin, die haben wirklich Bahnbrechendes da auch erreicht?
Naja, ich glaube, eine Person, die man nicht genug würdigen kann, ist Rita Süssmuth tatsächlich. Ne? Und zwar auch insbesondere, weil Rita Süssmuth in der CDU ist. Und sozusagen, ja, also quasi eine wahnsinnige Brückenbauerin war und gleichzeitig extrem mutig und nie locker gelassen hat. Also auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen quasi ihre eigene Partei echt bearbeitet und in die Ecke gedrängt hat und dafür aber eben auch den anderen Parteien die Hand gereicht hat und wirklich sehr viel erreicht hat. Ganz tolle Persönlichkeit.
Wie ist es denn mit den aktuellen Politikerinnen? Also sind es andere Typen als früher, die eine andere Agenda auch? Wie würden Sie die bewerten?
Naja, also mein Gefühl ist erstmal, dass es natürlich, dass es eine größere Selbstverständlichkeit gibt. Ne? Also das sagen die Politikerinnen ja auch selber, weiß ich nicht. In den 80ern, Waltraud Schoppe, gab es die berühmte Rede, wo sie das Wort Sexismus erwähnt hat und gesagt hat, naja, ich bin hier im Bundestag Sexismus ausgesetzt. Und sie wurde ausgelacht. Ne? Oder es gibt Berichte, dass Abgeordnete erzählt haben, der Herr hat geschnipst und geguckt, ob sie ein BH anhat oder sowas. Ne? Und solche Verhaltensweisen würden heute als sexuelle Übergriffe gelten. Also es gibt schon eine größere Selbstverständlichkeit und auch dadurch vielleicht ein größeres Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig haben wir eben tatsächlich auch immer noch ein Problem, dass Frauen, dass nicht zugehört wird, wenn sie sprechen oder dass sie belächelt werden oder in bestimmte Themenfelder hineingedrängt werden. Also genau so sexistische Problematiken gibt es nach wie vor.
Mhm. Nehmen wir mal Annalena Baerbock, ich habe es vorhin angekündigt, die noch Außenministerin, die eigentlich sich ja vor ihrer Amtszeit vorgenommen hat, eine feministische Außenpolitik zu verfolgen. Wie ist Ihre Bilanz, was das angeht?
Ja, also allgemein hat die Ampel damals angekündigt, uns in ein Jahrzehnt der Gleichstellung zu befördern. Und bis, ich glaube, 2030 war da angesagt, Gleichstellung sehr entscheidend nach vorne zu bringen. Und da muss man schon sagen, dass die Bilanz in weiten Teilen enttäuschend ausfällt, weil eben, ja, dann kam halt der Ukraine-Krieg. Ja, wir hatten die Pandemie, der Ukraine-Krieg jetzt, wie sich die Weltlage verändert im rasanten Tempo, sodass dafür eben kein Geld übrig geblieben ist. Sie haben allerdings einiges geschafft, auch muss man sagen, also die Abschaffung des Paragraphen 219a, also dieses Thema Bewerbung von Abbrüchen, was ja keine Bewerbung war, sondern einfach Aufklärung, Information, dass das abgeschafft wurde. Oder jetzt ganz zuletzt noch das Gewalthilfeschutzgesetz. Das sind schon auch nochmal große Meilensteine jetzt für die Politik. Also das haben sie geschafft. Feministische aber Außenpolitik,
ist jetzt, also ist das eine Rechtfertigung
so.
Jetzt? Also genau, ich wollte gerade sagen, also das, ist das jetzt eine Begründung oder also, würden Sie es als Rechtfertigung ausreichend finden, zu sagen, na gut, das kam ja dann der Ukraine-Krieg, ja, dann war es wohl leider nichts mit der feministischen Außenpolitik, das war ja eh Luxus.
Nein, es ist natürlich tragisch, ja, also insbesondere bei der feministischen Außenpolitik habe ich nicht den Eindruck, dass das umgesetzt wurde. Ne? Was es bedeutet, ist ja, dass man auch in außenpolitische Entscheidungen und Vorhaben eben eine Geschlechterperspektive mit einbezieht. Ja, zum Beispiel eben zu sagen, okay, wenn wir jetzt militärisch in ein Land hineingehen, was bedeutet das auch für, also was müssen wir da tun für Frauen und Mädchen, die halt eben häufig Opfer von sexualisierter Gewalt werden, in Kriegsgebieten und so weiter. Also dass solche Themen einfach mit bedacht werden und das ich würde jetzt nicht sagen, das wird nicht gemacht, aber ja, dass so flächendeckend jetzt wirklich als feministische Außenpolitik umgesetzt wurde, kann ich nicht erkennen tatsächlich.
Schon jetzt hat es in Deutschland allein in diesem Jahr mehr als 50 Fälle von Femizid, versuchter Tötung einer Frau und massiver Gewaltandrohung gegeben. Und jeden Tag kommt ein weiterer Fall hinzu. Sprechen wir zu wenig über Gewalt gegen Frauen? Ist das so? Fliegt das zu sehr unterm Radar?
Ich habe den Eindruck, dass wir mittlerweile häufiger und auch besser über dieses Thema reden. Also allein schon, dass sie gerade den Begriff Femizid verwendet haben und nicht Beziehungstat, wie das vor wenigen Jahren ja noch üblich war, zeigt sozusagen, dass wir uns hier bewegen. Gleichzeitig reicht das Reden, das darüber reden, ja nicht aus. Also wir haben ein Problem mit Gewalt gegenüber Frauen und jetzt wurde das Gewalthilfeschutzgesetz verankert, aber da muss einfach noch sehr viel passieren, also auch in Bezug auf Schulungen der Polizei, die Staatsanwaltschaften und so weiter, damit das auch wirklich, und die Täteransprache natürlich. Ne?
Aber wenn Sie es gerade jetzt ansprechen, wir sind da schon einen Schritt weiter, sprechen mehr darüber. Trotzdem ist es so, dass alle Statistiken sagen, der gefährlichste Ort für eine Frau ist nicht der Park, ist auch nicht die Innenstadt, wie viele sagen, sondern es sind die eigenen vier Wände. Ja. Und es gab eine Zunahme von 6% jetzt zuletzt bei sexualisierter Gewalt. Irgendwie sind wir ja doch nicht weitergekommen. Also wie kann das sein in so aufgeklärten Zeiten, dass die Gewaltspirale trotzdem ansteigt?
Naja, die Gewalt entlädt sich eben ja immer auch in Krisensituationen. Ne? Und wir hatten ja auch tatsächlich zum Beispiel jetzt mal wieder die Pandemie als Beispiel ein Riesenthema. Also in dem Moment, wo die Personen auch auf engstem Raum zusammenleben mussten. Und dahinter stecken eben natürlich auch Aggressionen, Abwehrverhalten von Männern gegenüber Emanzipation. Das sind ja ganz häufig Emanzipationsbestrebungen von Frauen, die aus den Beziehungen raus wollen. Und der Mann versteht die Frau als seinen Besitz, ja, kommt damit nicht klar. Das sind ja ganz häufig die Tätermotive. Und das nimmt gerade nicht ab. Ne? Wir haben ja auch Diskurse, also auch Social Media, die sogenannten Incels, also Männer, die eben ja propagieren, dass Männer ein Anrecht auf Sex hätten zum Beispiel, oder die eben klar sagen oder verbreiten, dass Frauen sich Männer unterordnen müssten. Und das ist so ein gegenläufiger Trend zu den ganzen Emanzipationsbestrebungen, der mit Sicherheit auch anfängt, eine Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Zunahme lässt sich zum Teil damit erklären, dass wir tatsächlich auch eben die Gesetze verbessert haben, ne? Dass mehr Sachen zur Anzeige kommen. Das ist nicht immer so ganz klar. Es ist auf jeden Fall nicht rückläufig, das können wir sagen.
Wie wird denn, also wie kann man denn verargumentieren, dass die Gewalt gegen Frauen immer weiter ansteigt, obwohl wir eine feministische Bewegung haben, die seit vielen Jahrzehnten, also wie wird das innerhalb der feministischen Bewegung auch rezipiert, auch das, was Sie gerade angesprochen haben, diesen Anstieg an auch Frauenhass im Netz, Sie haben es gerade angesprochen, diese sogenannte Manosphere, da gab es ja auch gerade eine Studie, Online-Räume im deutschsprachigen Raum, wo es also Frauenhass gibt, der sich gegenseitig unterhält, da gab es auch eine Studie dazu jetzt ganz aktuell. Wie wird denn das diskutiert innerhalb der feministischen Bewegung?
Naja, also ich würde sagen, jede soziale Bewegung, jeder Fortschritt erzeugt Gegenbewegung, erzeugt eben Ängste, ja. Und wir wissen auch aus so psychologischen Studien, dass zum Beispiel Menschen, die privilegiert sind, also Männer zum Beispiel, dass sie Gleichstellung als Benachteiligung erleben. Also obwohl es de facto diese Benachteiligung nicht gibt, sondern einfach nur Nachteile ausgeglichen werden. Und trotzdem wird es wahrgenommen von einigen, als mir wird etwas weggenommen. Und das erzeugt Aggressionen, Ängste ich glaube, dass dieser Backlash oder diese Gegenbewegung eben ein Zeichen dafür ist, dass die feministische Bewegung sozusagen auch erfolgreich war, ne? So, und das ist die Reaktion darauf, mit der man jetzt umgehen muss.
Ja, es war Ende Januar noch einer der letzten Beschlüsse des alten Bundestags. Da gab es ein Gesetz zu Hilfen bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Und wenn man da mal aufs Abstimmungsverhalten der Parteien schaut, ist schon kurios. Also SPD, Grüne und die hatten das Gesetz eingebracht. CDU, die haben mehrheitlich mit Ja gestimmt. Aber knapp die Hälfte der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion und der linken Gruppe im Bundestag und die gesamte BSW hat erst gar nicht mit abgestimmt. Mhm. Bei der FDP und bei der AfD gab es nur Enthaltungen, keine Ja-Stimmen. Mhm. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ist es so, ist es irgendwie umstritten?
Glücklicherweise ist das, denke ich, nicht umstritten, ne? Weil es geht hier ja um Gewalt und es geht darum, dass Strukturen, die übrigens ja auch aus der Frauenbewegung stammen, also die ersten Frauenhäuser waren ja auch erstmal ehrenamtliche Safe Spaces sozusagen damals, dass das vernünftig finanziert wird und dass das ausgebaut wird, weil die Bedarfe einfach wesentlich höher sind als das, was die Infrastruktur hergibt und weil es besser ausgestattet werden muss finanziell. Da kann man, glaube ich, eigentlich wirklich nicht gegen sein. Aber dann haben wir natürlich die Regierung, die Opposition und so weiter. So erkläre ich mir dann entsprechend das Abstimmungsverhalten, dass man eben entsprechend nicht mit der Regierung abstimmen möchte.
Mhm. Ulrike Weber aus Mannheim schreibt uns gerade ins Studio, in Bayern zum Beispiel werden Zuschüsse für Frauenhäuser gekürzt, obwohl es viel zu wenige davon gibt, Frauen keinen Platz finden und die unter massiver Geldnot stehen. Mich macht das als überzeugte Feministin furchtbar wütend und ich befürchte, dass diese Unterstützung unter der nächsten Bundesregierung, sie schreibt unter Merz, noch weniger wird oder sogar Frauenhäuser geschlossen werden.
Genau, und genau dem soll dieses Gewalthilfeschutzgesetz ja entgegenwirken. Also das hoffe ich, dass genau das eben nicht eintreffen kann, weil es per Gesetz beschlossen wurde, dass diese Strukturen geschützt werden müssen und genau das, dass das nicht eintreffen wird. Und das können wir jetzt beobachten und dann, weiß nicht, vielleicht komme ich in 3 Jahren nochmal und wir machen eine Bilanz.
Sehr gerne. Hat man deshalb vielleicht ganz zum Schluss noch durchgedrückt?
Genau, also das war auch ein Lobbyanliegen, würde ich sagen, der Zivilgesellschaft, der feministischen Zivilgesellschaft, da auch nochmal Druck zu machen und das eben noch zu beschließen.
Es gab aktuell einen UN-Bericht zum Weltfrauentag, der ist jetzt gerade rausgekommen. Demnach sind die Rechte von Frauen laut UN-Angaben in jedem vierten Land der Welt bedroht. Rund 25% der Regierungen sprechen von Rückschritten bei den Frauenrechten. Sie haben selber gerade von diesem Backlash neudeutsch gesprochen, also Rückschritt. Warum?
Ja, naja, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass auch Demokratien gefährdet sind und dass wir, also Demokratien sind weltweit unter Druck und die Emanzipationswerte wie Menschenwürde, Gleichheit, Chancengleichheit und so weiter sind demokratische Werte. Und autoritäre Regime haben überhaupt kein Interesse daran. Ja, also man merkt auch, zum Beispiel in Russland wurden Gesetze wieder zurückgenommen. Ne? Also da wurde dann eben wieder salonfähig Gewalt in der Ehe, wird gesagt, naja, ist doch ein adäquates Mittel und so weiter. Und es ist sehr, sehr eng verknüpft mit Vorstellungen von Autorität, mit Diktaturen, es hängt miteinander zusammen. Und in dem Sinne verwundert mich das überhaupt nicht, dass wir eben auch Rückschritte in Bezug auf Frauenrechte weltweit sehen.
Ja. Dem entgegen ist aber auch so eine Bewegung, die sogenannten Tradwives zum Beispiel in den USA oder die Evangelikalen zum Beispiel, konnte man jetzt vor der Wahl in den USA sehr, sehr viel sehen. Gibt es aber auch hier so einen Rückschritt und sich rückbesinnen auf die sogenannte traditionelle Rolle der Frau. Wie ist das denn einzuordnen? Also ist das ein Zeitgeist?
Naja, also jetzt, wenn wir uns diese speziellen Gruppen angucken, also fundamentalistische Christen, dann ist das ja schon immer das Weltbild, sag ich mal. Das, was sozusagen Neues ist, dass sie so politisch geworden sind. Das ist eine Entwicklung. Ne? Also vorher war das eben der Glaube und das Private und diese Gruppen, also die ja auch zum Beispiel zum Teil Trump als den Heilsbringer sehen, ja, also wirklich so eine Art heilige Person, dass die so politisch sind und eben sich verbünden mit RechtspopulistInnen und das sozusagen auch propagieren, Wahlempfehlungen machen und so weiter. Das ist eine relativ neue Entwicklung, ja, das also jetzt auch nicht erst seit 5 Jahren, genau, aber dass es eben politisch wird und nicht nur eine private Entscheidung ist.
Bei circa 10% der Paare ist die Frau die Haupteinkommensperson. SWR1 Leute mit Stefanie Lohaus, Autorin, Journalistin, Feministin. Was macht diese Information mit Ihnen, Frau Lohaus?
Sie ist mir natürlich bekannt.
Das habe ich mir gedacht.
Genau, also wir wissen, ne, das Pendant zum Thema Sorgeverantwortung, über das wir ja gesprochen haben, unbezahlte Sorgearbeit ist die bezahlte Erwerbsarbeit. Und ebenso wie Frauen bei der unbezahlten Sorgearbeit überrepräsentiert sind, sind sie bei der bezahlten Erwerbsarbeit unterrepräsentiert, arbeiten sehr häufig, arbeiten viel, 75% aller Frauen arbeiten zwischen 18 und bis zum Rentenalter. Aber sie arbeiten vor allem in Teilzeit überproportional häufig in geringfügiger Beschäftigung und nehmen halt diese Nachteile in Kauf.
Ja, das sind wir jetzt bei der berühmten Gender Pay Gap. Da kommen wir gleich drauf. Vorher würde ich gerne Evelyn zitieren, die uns geschrieben hat. Sie wundert sich sehr, also sie schreibt, ich wundere mich sehr, dass zum Beispiel beim Thema Care-Arbeit nur Lösungen angeboten wurden. Also ich glaube, sie meint uns, die Frauen die Arbeit erleichtern oder finanziell entlasten. Die Verantwortung von Vätern und Ehemännern wird nicht thematisiert. Und genau das scheint mir das Problem zu sein. Das schreibt Evelyn Kretschmann aus Freiburg.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also das wird zu wenig thematisiert. Ich denke auch, wenn Menschen Kinder bekommen, dann sollten beide Elternteile die Verantwortung dafür übernehmen. Und genau, und es ist aber natürlich so, dass die Geschlechterrollen uns bis heute sehr stark stärken. Und wir wissen eben auch zum Beispiel, dass Väter, die ihre Arbeitszeit verringern möchten, die in Teilzeit gehen möchten, Elternzeit nehmen möchten, durchaus auch Sexismus erfahren, ja, dir gesagt bekommen, okay, du bist jetzt hier eine Lusche, wenn du das machst, berufliche Nachteile befürchten müssen. Das soll nicht davon ablenken, dass es auch ganz viele gibt, die diese Verantwortung gar nicht übernehmen möchten, aber es wird auch ihnen schwer gemacht.
Sie sind doch Mitglied der Geschäftsführung bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Und da machen Sie ja Erfahrungen mit genau solchen Dingen. Mhm. Welche Erfahrungen machen Sie da? Können Sie da ein bisschen aus dem Alltag berichten?
Naja, was wir machen, also ein Teil unserer Arbeit ist ja tatsächlich, dass wir Unternehmen auch beraten. Also zum Beispiel zu diesem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Und es ist schon möglich für Unternehmen, auch diese Kultur zu ändern. Ne? Also zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle einzurichten, Homeoffice-Möglichkeiten eben auch zu fördern, Teilzeitarbeit zu fördern, auch Teilzeit in Führung. Das ist alles möglich, wenn eben die entsprechende Organisation sich dazu bekennt und das möchte. Und es gibt viele Unternehmen, die das auch erkannt haben. Wir haben ja das Problem des Fachkräftemangels. Also es gibt viele Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass die Leute bei ihnen bleiben, dass auch die Frauen weiterarbeiten, die auch ein Interesse daran haben, dass Männer in Teilzeit arbeiten können, eben nicht alle. Und wir entwickeln Lösungen dafür.
Haben, ne? Also wenn sage ich mal, beide in Teilzeit gehen, genau, beide nur noch 60% arbeiten, müssten sich wahrscheinlich viele die Frage stellen, reicht das Geld dann noch?
Genau, also das sind natürlich dann wieder die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, an denen wir mit der ERF Berlin leider auch nichts ändern können. Wir können nur mit dem umgehen, was wir da haben. Also die Tatsache, dass viele Menschen natürlich Doppelverdiener sein müssen, spielt auch eine Rolle. Und in diesem Zusammenhang würde ich eben dafür werben wollen, dass sich die Politik verantwortlich fühlt und eben entsprechend Kinderbetreuung, eine praktikable, zuverlässige Kinderbetreuung, die nicht andauernd ausfällt.
Auch das gehört leider zur Realität. Ja.
Genau,
viele haben
auch da haben wir
eingeschränkte Betreuungszeiten und
genau, weil wir eben auch hier einen Fachkräftemangel haben tatsächlich.
Das gab es früher nicht.
Genau, der Beruf, ja, weil der Beruf der Erzieherin, des Erziehers, ja, nicht so attraktiv ist, weil er ja auch so schlecht bezahlt ist. Ne?
Also, was man aber ein bisschen relativieren muss, weil wenn man sich mal die Honorarbänder auf der Länder anschaut, ist der gar nicht so wahnsinnig schlecht bezahlt.
Ja, dann ist das schon mal eine Steigerung im Vergleich zu früher. Und vielleicht muss das noch mehr propagiert werden, aber eben das sind Stellschrauben, sozusagen politische Stellschrauben, die wir jetzt als ERF Berlin sozusagen natürlich fordern können. Wir fordern sie auch. Aber da ist natürlich die gesamte Gesellschaft in der Verantwortung.
Die Gender Pay Gap, berühmt Begriff, steht für Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern. Ja, das ist so der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit. Ja, 2024 ist der gesunken. Das ist doch eine gute Nachricht.
Ja.
Ein Tag vorm Weltfrauentag.
Ja, auf 16%. In Baden-Württemberg liegt er meines Wissens nach bei 22. Bundesweit bei 16%. Immer noch zu viel, aber...
Ich muss auch noch mehr Wasser in den Wein gießen. Der ist nämlich unbereinigt. Und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien wie Männer verdienen im Schnitt weiterhin 6% weniger pro Stunde. Und da würde mich mal interessieren, Frau Lohaus, wie entsteht eigentlich so ein Gender Pay Gap? Warum gibt es den?
Genau, also wie das berechnet wird, das ist ja eine Durchschnittssumme. Ne? Also die durchschnittlichen Bruttoarbeitslöhne aller Frauen und die Bruttoarbeitslöhne aller Männer werden in einen Topf geschmissen und dann wird ein Durchschnittswert errechnet. Und der Unterschied ergibt sich in vielerlei Hinsicht aus erklärbaren Faktoren, ne? Zum Beispiel die Berufswahl, in welche Branche arbeite ich, welchen Beruf ergreife ich. Und das ist eben, hat sich historisch so entwickelt, dass Berufe, sogenannte Frauenberufe, Berufswahl ist immer noch sehr geschlechterstereotyp, schlechter bezahlt werden als männliche Berufe. Der andere Faktor ist die Teilzeitarbeit. Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung geht mit niedrigeren Stundenlöhnen einher häufig. Und die Vertretung in Führungspositionen, also dass Frauen seltener in Führungspositionen sich befinden. Und dieser bereinigte Gender Pay Gap, das ist sozusagen ein nicht erklärbarer Rest. Also es wird dann statistisch rausgerechnet, was man irgendwie erklären kann. Und dann bleibt eben dieses nicht erklärbare Phänomen übrig, dass dann niedriger ist.
Also einen Fall konnte ich mal konkret nachvollziehen. Das ist der Fall der ehemaligen Bürgermeisterin von Mülheim hier in Baden-Württemberg, Astrid Siemes-Knoblich. Darüber berichtet heute gerade die Süddeutsche Zeitung. Und da hat zum Beispiel, also die war Bürgermeisterin und ihr Vorgänger und ihr Nachfolger haben mehr verdient als sie. Und da ist es ja so, da entscheidet ja nicht die Qualifikation, sondern die Anforderung über die Bezahlung. Sie hat dann dagegen geklagt, das war das Ende des Liedes, hat auch Recht bekommen. Und da hat der Gemeinderat der Stadt über das Gehalt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin entschieden. Was ist das für ein Fall?
Naja, das ist direkte Lohndiskriminierung. Also das ist ein Fall, der sich eben nicht strukturell begründen lässt, sondern da wird eine Person für die wirklich exakt selbe Aufgabe schlechter bezahlt. Wahrscheinlich, weil sie eine Frau ist, ne? Und dagegen kann man sich wehren, das verboten, kann man gegen klagen und sollte man auch tun.
Was sind denn da die Begründungen? Also was wird denn da als Begründung vorgegeben, warum man dann als Frau weniger verdient? Also
lässt sich nicht begründen. Naja, das ist halt wahrscheinlich im Denken der Person, die diese Einstufung vorgenommen, zu begründen, dass sie denken, oh, die macht das vielleicht nicht so gut oder so. Ne? Aber die Begründungen sind eben natürlich diskriminierend und eben, wie ich schon gesagt habe, das verboten. Aber ich glaube, eine rationale Begründung gibt es dafür ja nicht.
Also man müsste tatsächlich an der Denke dann arbeiten. Wenn man jetzt über mehr Diversität in Führungsstrukturen, das haben Sie gerade kurz angesprochen, das, was man neudeutsch Diversity in Leadership nennt. Gibt es die einigermaßen oder sind wir da noch weit weg?
Oh, da sind wir noch sehr weit weg. Das stagniert. Ne? Also es ist ganz interessant, weil in ganz vielen Bereichen, also wenn es um Verantwortungspositionen gibt, Entscheidungspositionen, dann stagniert das immer so bei zwischen 25% und 30%. Also gucken wir in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft vielleicht auch mal 35%. Und je höher die Position ist und je besser abgesichert, je besser bezahlt, desto weniger Frauen finden wir da. Medien, Häuser, alles. Genau, stagniert.
Gibt ja teilweise in Aufsichtsräten von großen Unternehmen schon Quoten, jetzt immer wieder bei dem Thema. Sind Sie für eine Quote auch in Führungsetagen?
Ich bin prinzipiell nicht gegen Quoten. Ich finde aber wichtig, dass es mit anderen Maßnahmen unterfüttert wird, ne? Weil die Quoten, das ist, wäre ja sozusagen, ich sag mal, ein Top-Down-Ansatz, ja. Also man gibt das vor und dann müssen die Unternehmen selber gucken, wie sie da hinkommen. Das muss aber eben begleitet werden von dem, wovon wir gesprochen haben. Vereinbarkeit, wir müssen an Geschlechterstereotypen arbeiten und so weiter. Das erledigt ja die strukturellen Probleme. Das Denken der Menschen ändert sich ja nicht durch Quoten.
Wenn wir mal ganz kurz über Männer, also wird ja oft so gesagt, Männer in der Politik hören Männern zu, das ist dann die Dominanz. Müssten sich dann Männer nicht auch mehr um die Gleichberechtigung von Frauen kümmern oder können das eigentlich nur Frauen selber? Das frage ich Sie jetzt als Feministin.
Naja, also ich denke, dass sich da alle Menschen drum kümmern sollten, insbesondere auch Männer und zwar auch aus einer eigenen Perspektive. Also aus meiner Perspektive ist Feminismus eine Angelegenheit, die allen Geschlechtern gut tut, weil sie Freiheiten schafft, ja, weil wir uns nicht in dieses enge Korsett der Geschlechterrollen begeben müssen. Und ich glaube, da profitieren auch Männer von. Wir wissen ja auch, dass es gibt ja diesen Begriff der toxischen Männlichkeit. Damit ist nicht gemeint, dass Männer per se toxisch sind, aber dass es eben natürlich Verhaltensweisen gibt in Bezug auf zum Beispiel Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Gefühle nicht zeigen dürfen, Suizide. Männer haben eine höhere Selbstmordrate. Das hat was mit Männlichkeit zu tun. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, auch aus Eigeninteresse sollten Männer Feministen sein.
Also müssen wir alle dran gemeinsam arbeiten. Vielen Dank, Stefanie Lohaus, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Ja, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.